Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
Nächste Folge! Und los geht's!
Es geht rein darum für mich, du hörst das Wort, was fühlst du? Und das, was du fühlst, das ist ja dein erster, ich nenne das immer den ersten emotionalen Gedankenblitz, das ist das, was dein Kurs vorgibt. Danach kannst du entweder das alles aufsplitten und das reflektieren, die meisten Menschen tun das aber nicht. Das heißt, die meisten Menschen hören Kämpfen, hören Schuld und haben dann einen Gedankenblitz, den sie nicht reflektieren. Dann kommt das rationale Auseinandernehmen, aber die Entscheidung, ob du mitgehst oder nicht, hast du eigentlich emotional schon getroffen, unbewusst.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens.
Und dir. Und auch mit dir da draußen. Herzlich willkommen. Es ist wieder der erste Freitag im Monat und es ist wieder praktisch-pädagogisch Zeit. Und ich frage dich, Dirk, jetzt hier ganz offiziell, was gibt's Neues bei dir?
Wo du mich jetzt so spontan fragst.
Ja.
Ja.
Lass es raus.
Ich lasse es raus. Ich habe mich gerade damit beschäftigt, dass ich, ich habe ja seit einiger Zeit, mache ich Iaido. Ich dachte immer früher, das heißt Leido, weil das mit kleinem L, aber das große I und so, naja, egal. Also Iaido und es ist die Kunst, also es ist eine japanische, Kampfkunst, doch, kann man so sagen. Es ist im Grunde die Art, wie du das Schwert ziehst, weil du, wenn du jetzt mal so Samurai-Filme siehst und so, also die wirklich auch gut gemacht sind, dann passieren da nicht lange Kämpfe. Also diese Idee, dass die Samurai damals oder wer auch immer mit diesen Schwertern, mit den Katanern, so ganz viel so hin und her, so dann gegeneinander, immer wieder links, rechts, oben, unten und dann nochmal ein Salto und dann dies. Das ist gar nicht so passiert. Meistens war es ein Schwertstreich, also die haben das Schwert gezogen, dann war es schon in vielen Situationen beendet, die Situation.
Oder der andere weggelaufen ist.
Zum Beispiel, genau. Oder der hat die Polizei geholt oder nein. Ja. Aber also dann ist zack, dann war es schon zu Ende mit diesem Schwert ziehen. Oder du hast dann nochmal 2-3 Mal geschnitten und dann ist es zu Ende. Und Iaido ist genau das. Also es geht ganz viel ums Schwert ziehen und schneiden natürlich auch, aber es sind sehr wenige Schnitte, die du übst. Und das Besondere an Iaido, ganz im Gegensatz zum Karate, das ich ja auch mache, ist, es gibt keinen Zweikampf. Also es gibt keine Übung, so wie zum Beispiel beim Kendo. Kendo ist ja wirklich, da haben alle diese Shinai, diese Bambusschwerter und dann kloppen die sich auf den Kopf. Also da wird wirklich turniermäßig losgelegt. Und beim Iaido geht alles um die Konzentration. Und das ist echt irre, wie viel du da machen kannst. Und das ist für mich immer eine halbe Meditation. Ich wollte unbedingt auch wieder etwas Neues lernen. Also wieder Schüler sein, nachdem ich ja nun Karate mehr oder weniger gemeistert habe, auch wenn der Weg da nie zu Ende ist. Aber ich wollte wieder dieses Schülererlebnis haben und es macht großen Spaß. Und jetzt geht es darum, ein sogenanntes Iaito kann man sich dann irgendwann holen, machen lassen, ist auch nicht ganz günstig, ist aber trotzdem noch alles im Dreistellenbereich. Du kannst natürlich 1.000, 2.000 Euro oder so dafür ausgeben, wenn du willst. Und dann hast du quasi ein Übungsschwert. Das Übungsschwert steht dem echten Katana in nichts nach. Es hat vielleicht noch ein anderes Gewicht. Vor allem ist es stumpf, das ist wichtig. Und da bin ich gerade dabei, rauszufinden, welches so mein...
Wie man das schärft.
Genau, ich habe mir jetzt einen Schleifstein geholt. Jetzt wollte ich im Wald gehen und Holz hacken.
Schön, dass du das hier im Podcast mit uns teilst.
Genau, ich hoffe, es merkt keiner, dass ich das... aber das macht natürlich Spaß, sich da seins rauszugucken. Und ich habe jetzt eins geliehen bekommen und es wiegt um und bei 2 Kilo. Und ich fange jetzt an zu schwitzen dabei. Und das macht, jetzt klingt jetzt lustig, aber das mache ich sonst nicht beim Iaido. Da geht es eher um Konzentration und sowas. Mhm. Und das ist echt schwer, das Ding. Und ich suche mir jetzt eher eins aus. Das haben die meisten auch, die so 1, 2, also einen guten Kilo oder so wiegt dann das Schwert. Aber dieses Schwert, was ich jetzt gerade zum Ausprobieren habe, habe ich von einem aus Hamburg bekommen, von einem, der hat da voll den Plan. Und der schmiedet die selber so. Also auch schon krass. Wow.
Das ist schon sehr spezielles Hobby, ne?
Ja, oder macht das auf jeden beruflich? Fall. Der macht das nicht beruflich. So im Grunde nebenbei. Also es ist schon irre. Und das ist dann ein krasses, also ich, das Schwert steht hier und ich achte die ganze Zeit drauf, dass da nichts mit passiert, weil du das ja nicht, kannst ja nicht sagen, oh sorry, ich kaufe dir ein neues, so, das ist ein Unikat, so. Also das ist so ein bisschen, ich freue mich auch drauf, ihm das zurückgeben zu können und dann bin ich die Last des Schwertes los. Ja, aber damit beschäftige ich mich gerade so, es soll auf jeden Fall gerne, da bin ich bei einem lila Griff bekommen, also da ist ja das Band drum und so weiter und da gehe ich jetzt nicht zu weit rein, die Saya und ne, und das alles, wie die Sachen heißen, das glaube ich interessiert keinen. Aber ja, damit beschäftige ich mich ganz viel. Und was ich unbedingt hier, sagt man, leaken, also so verraten wollte.
Kommt drauf an, was du machen.
Ja, ja, genau. Dann, ja. Genau. Ja. Das kommt drauf an, was du machen willst. Je nachdem richtet sich dann die Terminologie. Ja. Also ich wollte verraten, es geht jetzt los. Also ich habe die rechtlichen Schritte schon alle eingeleitet und mir gesichert. Beziehungspädagoge, Pädagogin, das wird das Ding jetzt bei mir, weil ich merke, das ist das, was ich kann. Was, also das habe ich jetzt nicht gerade gemerkt, aber nur um das sozusagen in den letzten Jahren, das ist das, wo ich überdurchschnittlich gut drin bin. Und das ist ja immer das, was wir dann weitergeben. Also da, wo wir wirklich etwas zu geben haben, wo andere von profitieren können im sozialen Bereich, das sollten wir dann weitergeben. Das darf dann unsere Passion sein. Und das ist meine, also meine Passion ist, das wissen hier alle, glaube ich, ist die Beziehung. Und damit geht's jetzt los. Also Beziehungspädagogik, genauso wie Bedürfnisorientierung, also bedürfnisorientierte Pädagogik für mich Pädagogik ist, hat mir auch schon, glaube ich, in einem Podcast, ne? Also Bedürfnisorientierung. Hat mir das eigentlich schon mal?
Also es ist, also es steckt ja irgendwie immer mit drin, aber es ist halt die Frage.
Es ist eigentlich immer überall mit drin. Ja, vielleicht machen wir dazu mal eine Folge. Schreibt uns das gerne mal, wo wir auch schon zu Feedback und so. Also gebt uns gerne Feedback dazu, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil Bedürfnisorientierung ist immer in Pädagogik drin. So, sonst ist es keine Pädagogik, wenn sie nicht bedürfnisorientiert ist. Wobei ja viele heute Bedürfnisorientierung irgendwie falsch verstanden haben so und fühlen sich da unter Druck gesetzt. Es soll ja eher alles lockern und so weiter. Und genauso empfinde ich das so, dass die Beziehung immer Teil der Pädagogik ist. Und die wird immer so rausgelassen, auch gerade viel in unseren Ausbildungen, die wir im sozialen Bereich haben, von, ich sag mal, alles zwischen Kita und Schule und so weiter, geht's eigentlich immer um Beziehungen. Und wenn ich in Seminaren diese Masterfrage stelle, diese, wie ist dein Beziehungsangebot, dann wissen das immer noch viel zu wenige. Und das sind Sachen, die fehlen einfach. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und das geht jetzt los, allerspätestens nächstes Jahr. Und dann wird es eben nicht nur Inhouse-Seminare geben, sondern direkt von mir Angebote. Und da freue ich mich riesig drauf.
Cool.
Da geht's dann los.
Ich freue mich drauf.
Also man kann da nicht nur mich in die eigene Kita holen, sondern es wird direkt bei mir gebucht, kann dann werden.
Also, ich wollte gerade fragen, was sich denn ändert zu jetzt, also irgendwas Spezifisches, aber das hast du ja schon gesagt, dass das
genau.
die Art und Weise, also, wie es nachher umgesetzt wird, ist anders, oder wie?
Ja, im Grunde ist der Unterschied, also ich werde das auch noch weitermachen, ich gehe immer noch weiter in die Einrichtung, werde ich ja immer noch gefragt, gehst du eigentlich auch in Einrichtungen und Schulen und so weiter und bildest dort fort? Ja, das ist mein Hauptjob, neben dem Coaching, ja. Das mache ich weiterhin und jetzt biete ich halt selber ein paar Seminare an, die werde es dann in irgendwelchen Locations geben, da können sich dann Einzelpersonen anmelden, muss dann nicht das ganze Team kommen und dann kannst du da reingehen, das wird auf jeden Fall der Premium-Shit, sage ich jetzt mal, also das wird krass, weil ich da natürlich alles rausfeuere und ich erwarte, dass dort Menschen kommen, die nicht einfach nur da sind, so wie auch manchmal in einem Team einfach Menschen da sind und sagen, ja, ist interessant, höre ich mir rein, sondern die kommen dann extra zu mir, weil sie eben auch an diese Beziehungspädagogik glauben, das heißt, ich kann mit dem in einem ganz anderen Level reinsteigen und das machen wir da und das wird spannend, das wird cool. Ja, so sieht es bei mir aus.
Kann ich gut nachvollziehen.
Also, genau, da, wenn ich dann mein Schwert habe und die Beziehungspädagogik, geht das alles los. Hat nichts miteinander zu tun, um das hier ganz klar nochmal zu sagen. Das ist jetzt nur Spaß von mir.
Ja.
Aber jetzt möchte ich wissen, was geht bei dir? Wie läuft es bei dir? Was hast du gemacht?
Erlebt? Ich habe eine kleine Sache. Warte mal gucken, ob man das jetzt hört. Das gehört ja zu meiner Story.
Ah, ja.
Du wirst, glaube ich, gerade wissen, worum es geht.
Total.
Ich sehe gerade. Supercell, genau. Es geht um Clash of Clans. Und viele von euch wird es jetzt wahrscheinlich gar nicht interessieren. Aber da legen wir ja Oder da kümmern wir uns tatsächlich
Wert. Das, okay, das ist uns relativ egal.
Ne, genau. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Ja. Ich habe mitgebracht, aber es passt auch ein bisschen zu unserem Thema heute tatsächlich. Also so viel sei schon mal davor.
Ja gut, ich habe von meinem Katana erzählt. Also, ne, das ist so.
Ja, ist auch wieder recht.
Also, ne, ich bin hier.
Es geht also hier bei mir auch ums Kämpfen.
Ja, ja, erzähl.
Genau, ich kann voller Stolz und Schamgefühl auch sagen, ich bin Maxed Level jetzt, Maxed Out, sagt man so. Ich bin Rathaus 17 und ich warte jetzt so ein bisschen sehnsüchtig auf das nächste große Update, weil es dann wieder mehr Spaß macht, wenn man anfangen kann, die ganzen Gebäude. Also es ist halt, für alle, die es gar nicht wissen, es ist halt ein Handygame. Man kann es auch am Desktop spielen, aber da macht es überhaupt keinen Spaß, finde ich. Man kann alles besser sehen, aber ist halt ein Handygame oder Tablet-Game. Wird dieses Jahr 13 Jahre alt und das finde ich mega krass für ein Handyspiel, dass sie das immer wieder schaffen, etwas zu verändern im Spiel, das immer ein Stück weit weiterzuentwickeln. Natürlich auch für also mit Unterstützung vieler Content-Creator, so die dann da auch Feedback geben von den Usern. Ne? Das finde ich auch interessant, dieses ganze Community-Ding, wie dann auch so ein Spiel sich weiterentwickelt, was Leute sich wünschen, wo man aber auch mal sich vielleicht gegen die Community stellt, um das einfach auszuprobieren. Finde ich enorm spannend, weil es auch mit Kontrolle halt zu tun hat. Also ich wundere mich dann manchmal selber, wie sie es halt schaffen, mich dann da auch, also ich bin nicht von erster Stunde an dabei. Ich habe zwischendurch, ich glaube, 2 Jahre lang nicht weitergespielt. Aber jetzt so die letzten, weiß ich, 3 Jahre, 4 Jahre, im Grunde fast täglich. Das ist ja häufig so bei den Spielen, so gerade wenn man in so einem Clan drin ist, dass man dann auch einer gewissen sozialen Verpflichtung danach kommen möchte, wenn man da halt diese Clan-Kriegskämpfer dann hat. Um da eben seine Leute nicht im Stich zu lassen. Also ich kenne niemanden von meinem Clan persönlich. Ich bin noch nicht in irgendwelche WhatsApp-Gruppen gegangen. Das ist für mich immer noch ein Spaßfaktor, das Ganze. Aber ich nehme dann schon diese Clan-Kriegskämpfe und so dann ernst, wenn man sagt, hier, ne, wir müssen dann alle 30 Kämpfe gemacht haben, dass man das auch tut. Das ist für mich ein schöner Ausgleich. Kann ich gut bei abschalten mal zwischendurch. Es ist auch zeitlich überschaubar. Das ist nichts, wo man stundenlang dran hängt. Insofern ist das für mich alles cool. Aber, und das ist das Thema eben, warum ich sagte, Kontrolle steckt da auch mit drin, dass sie das eben natürlich über Mechanismen schaffen, einen quasi zu kontrollieren, dass man eben da dran bleibt, ne? Dass man irgendwo ein Stück weit nicht die absolut freie Wahl hat. Also habe ich natürlich, ne? Aber es sind eben psychologische Mechanismen in diesen Spielen, die einen daran binden. Ob das jetzt dieser soziale Faktor ist, ob das der Faktor ist, wenn man muss es nicht, aber wenn man Geld reingesteckt hat zum Beispiel, dass man dann im Kopf hat, oh, ich kann jetzt ja nicht aufhören, habe ich das ganze Geld umsonst ausgegeben, nee, dann spiele ich halt noch weiter. Also die schaffen das schon durch diverse Mechanismen. Ja?
Oder auch, genau, du bist schon so lange dabei, jetzt spiele ich weiter. Weißt du, und zwar, kennst du so einen Gedanken auch? Dann bin ich ja die ganze Zeit umsonst irgendwie dabei gewesen. So, also gibt's ja die verschiedensten. Ich habe gerade gedacht, also auf jeden Fall.
Das habe ich mit Familie so. Jetzt sind meine Kinder schon so alt, das mache ich jetzt noch weiter, bis sie ausgezogen sind.
Ja, jetzt muss ich halt. Das ist. Das ja. Ich muss so beraten.
Krasse Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Ja.
Jetzt habe ich auch so viel Geld schon da reingesteckt. Jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ja, also hier der Aufruf. Bist du in Jens Clan? Dann schreib uns auf jeden Fall. Das wäre auch lustig, ne? Wenn jetzt einer schreiben würde, ey, ich bin noch bei dir im Clan. Ich habe übrigens,
Entschuldigung. Das weiß ja keiner. Ich habe keinen Echtnamen da. Ja,
ja. Okay. Ja, okay. Nee, stimmt, habe ich auch nicht so. Mhm. Wobei so halb. Ich verrate aber nicht, wie ich in diesen Games heiße, sonst wäre ich da noch gesucht.
Okay.
Ich muss den jetzt einmal aus meinem Kopf lassen. Ich habe, wo du gesagt hast, Rathaus Level 17, da habe ich gedacht, okay, alle, die einen Gemeindeträger haben, frag doch mal, welches Level euer Rathaus hat. So.
Das ist wahrscheinlich 1. Ist wahrscheinlich bei 1 gerade.
Je nachdem. Ja. Also, wenn da jemand ist, der oder die sich gut mit sozialen und so weiter, dann würde ich schon sagen, da sind ein paar mehr Level drin. So. Ja,
aber damit sind wir. Kleiner Appell, ist ein guter Übergang zur Kontrolle. Wie können wir vielleicht Dinge kontrollieren? Wie können wir da die Kontrolle bekommen? Vielleicht wären es auch mal Mechanismen, dass man aus dem Gaming vielleicht so ein paar Sachen mal adaptiert und dann vielleicht ins Real Life holt und dass es auch Möglichkeiten gibt, wie man Rathäuser tatsächlich auflevelt, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ne? Ja. Man kann vielleicht dann, muss man gucken, das ist im Gaming nicht so, dass man wieder ein Rathauslevel verliert. Das ist in der Regel nicht der Fall. Nur, dass die anderen sich vielleicht weiterentwickeln und man selber nicht. Das ist dann natürlich ein Nachteil.
Ja.
Aber irgendwie wäre es lustig. Also vielleicht würde es mehr Anreiz schaffen, dass man nicht nur das Bestehende erhält, sondern dass man auch sagt, alles klar, wenn wir hier das und das machen, dann können wir unser Rathaus ein bisschen aufleveln. Dann sieht es auch ein bisschen anders aus. Man kriegt ein neues Farb-Upgrade oder so.
Ja, genau. So über Nacht, wusch, so, ne, wie das dann.
Man sieht das schon von weitem. Wenn man durch einen Ort durchfährt, dann sieht man schon, welches Rathaus-Level diese Stadt hat.
Guck mal, Level 5 haben die hier. Das ist ja. Genau, da gehe ich jetzt mal rein. Mit meinen Truppen.
Diese Ideen dürft ihr gerne da draußen benutzen.
Ja. Ja, aber vielleicht auch, ist natürlich jetzt ein bisschen quatschig, aber je nach Alter der Kinder, also ich stelle mir vor, so im Grundschulalter, könnte man ja ganz einfach mal sagen, okay, pass auf, hier deine Stadt, wo du jetzt wohnst, ne, deine Gemeinde oder was auch immer, stell dir das doch jetzt mal als Game vor und wie würdest du die Level vergeben? Also welches Level hat dein Rathaus und welches müsste das so weiterkriegen? Dann werden die sagen, ich kenne mein Rathaus gar nicht oder so, ne? Aber okay, welche Attribute hat denn, ja, ich kenne den Spielplatz, der ist voll cool. Okay, welchen Level hat er denn? Welchen Level müsste der denn, wie können wir den denn aufleveln oder so? Also es wäre ja mal eine lustige Idee, da so reinzugehen. Mhm. Also ja, kann man ganz viel machen. Die Motivation von den Kids ist auf jeden Fall da, ja.
Die Schule tut ja schon seit langer Zeit so, als wenn sie so ein Level-System hat. Ne, da geht es ja auch so mit Klasse 1, Klasse 2 oder so. Aber da kommst du ja in der Regel automatisch rein, wenn du jetzt nicht komplett das nicht schaffst oder so. Also es fühlt sich da. Aber da ist halt so, da kannst du halt auch in einem, also ein Level zurückfallen, ne?
Und deswegen, ja, und es ist auch ganz Ansporn. Viel sinnloses Grinding, kann ich jetzt für die, die es nicht kennen, Grinding ist halt, dass du unheimlich viel Ressourcen sammeln musst, einfach nur
richtig. Oh, pass langweilig. Auf, weißt du, was cool wäre? Das Letzte zu dieser Metapher vielleicht. man kann ja auch, mittlerweile kann man bei Clash of Clans zum Beispiel auch Ressourcen, die man nicht braucht, kann man umwandeln bei der Alchemistin. Oh, wie cool wäre das, wenn du unnützes Wissen in der Schule eintauschen kannst gegen vernünftiges Wissen, was du brauchst.
Das wäre geil. Das wäre krass. Guck mal, jetzt bin
Gruß
ich
an die
ich
Neurobiologen und Forscher.
Ja. Genau, erfindet da mal was. Ja. Ich mache das jetzt mit dem Augenzwinkern. Also bitte nicht falsch verstehen, es ist ein bisschen quatschig. Guck mal, dann könntest du, also ich würde da sogar so ein 1:3 Verhältnis machen. Also ich würde 3 Teile unnützes Wissen, was ich in der Schule gelernt habe, auch ein Teil nützes, weißt du so, ich würde sogar so ein Übersetzungsdings eingehen, weil das ich da sehr viel unnützes Wissen, ich bin jetzt gemein, so, ja. Ja, bevor wir hier völlig die Kontrolle verlieren.
Genau.
Wir haben das Thema,
wie Kontrolle, sind wir da drauf gekommen? Genau, Kontrolle. Und wir sind, das finde ich enorm spannend, wir haben ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen, wir sind bei dem Begriff Kontrolle, sind wir nicht komplett gleicher Meinung, ne? Ist das, kann man das so sagen?
Ja, wir haben so verschiedene Auslegungen. Also wir haben vor kurzem über das Thema, also wir beide haben uns darüber unterhalten, können wir ja die anderen mal mitnehmen hier. Und es ist ja spannend, weil ich ja immer davon rede, du brauchst die Kontrolle nicht und die Kontrolle verhindert Wirksamkeit. Und jetzt bin ich mal so frech und vermessen, das, was ich da sage, funktioniert ja sehr, sehr gut. Jetzt hast du ein Konzept, nämlich die neue Menschenrechte, die dann eben genau sagen, die Kontrolle steht da über allem und wenn du die hast, dann funktioniert's gut. Und das Spannende ist ja, dein Konzept ist ja mindestens genauso genial. Und jetzt ist ja war für uns so, okay, also wir haben so gegensätzliche Aussagen, aber beides wissen wir jetzt schon, es funktioniert. Also jetzt sind wir schon über dem Level hinaus, wo man sagt, ja, okay, das funktioniert dann doch nicht oder so. Also wir merken, beides hat volle Daseinsberechtigung, funktioniert richtig gut. Also wo sind wir da so? Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich habe jetzt auch die letzten Tage nach unserer Unterhaltung darüber auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und hatte auch noch so einen Aspekt dazu. Aber wir gehen mal rein.
Ja, sehr gerne. Also also du hast es ja gerade schon gesagt, im NMR-Verständnis ist es halt so, dass dieses, also ne, wir reden ja von den 6 Grundbedürfnissen, kann sie nachher auch nochmal nennen, ist halt das Übergeordnete, sagt schon Paul, ist halt das Bedürfnis nach Kontrolle. Das ist etwas, was wir in den Ausbildungen, wenn ich bei der Arbeit damit arbeite, dann erwähne ich das Bedürfnis nach Kontrolle im Grunde nicht. Das ist auch gar nicht notwendig eigentlich, aber es ist wichtig und wertvoll zu wissen, dass es eben dieses übergeordnete Bedürfnis gibt und Kontrolle meint in unserem Falle eben, dass man sein Leben, also das Gefühl hat, dass man sein Leben im Griff hat. Mhm. Dass man auch, wenn man mal einen Kontrollverlust erleidet, dass man nicht denkt, so, das war's jetzt, sondern dass man Ressourcen hat, dass man Kompetenzen besitzt, um aus dieser Situation herauszukommen. Und das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das sich anders auf jeden Fall anhört und anfühlte, wie du das gesagt hast, dass du sagst, Kontrolle, wie sagtest, verhindert die
Was die Wirksamkeit, das? Ganz häufig.
Die Wirksamkeit.
Also nicht genau. Immer, das finde ich komisch. Hm.
So, und bei mir ist es eben so, dass das sage ich eben auch aus eigener Erfahrung, seitdem ich über die Grundbedürfnisse, über das Verständnis mein Leben auch viel besser einordnen kann und mich selber verstanden habe, begebe ich mich zum Beispiel manchmal jetzt auch ganz bewusst in einen Kontrollverlust. Also ich gehe aus der Komfortzone, um mich weiterentwickeln zu können, durch die Angstzone und merke dadurch, dass für mich ein viel größeres Gefühl der Wirksamkeit jetzt gerade dadurch entstanden ist, weil ich das Verhältnis oder die Wechselwirkung zwischen Kontrolle und Kontrollverlust ein Stück weit steuern kann und mich auch nicht mehr so hilflos fühle, wenn ich in einem Kontrollverlust bin. Denn das passiert häufig, manchmal klein, manchmal groß. Also ich habe bei der Arbeit ständig irgendwelche Situationen, die ich nicht vorhersehen konnte, wo ich plötzlich meinen ganzen Tag umplanen kann, wo irgendwelche Dinge, die ich eigentlich machen wollte, die ich dann nicht machen kann. Und dann muss ich sehr schnell wieder darauf reagieren. Und dann mache ich immer bei mir selber schnell einen Bedürfnischeck und gucke gerade, was ist das Wichtigste für mich und habe dann wieder die Kontrolle. Es bleibt vielleicht anstrengend, aber trotzdem fühlt es sich für mich so an, dass ich eben die Kontrolle habe und wirksam bleiben kann, handlungsfähig bleiben kann. Mhm.
Ja, cool.
Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, wie du das siehst.
Ja, genau. Dass schon mal alle wissen, so welche Konzepte überhaupt dahinter stecken, weil es folgt uns ja jetzt auch nicht jeder irgendwie auf Instagram und Co. und weiß das. Also meine Herangehensweise ist halt die, dass du ganz häufig, wenn du nach dieser Kontrolle suchst, und da geht es nämlich auch schon so ein bisschen hin, wenn du diese Kontrolle haben willst, Thema ganz typisch so in der Schule, du glaubst, du hast Kontrolle jetzt über die Kinder, über die Situation oder über was auch immer und du hast sie ja eigentlich gar nicht, also da ist die Idee, du hast eigentlich so gut wie gar keine Kontrolle über irgendwas, also selbst über deine Atmung hast du keine Kontrolle, wenn dir eine Fliege in den Rachen fliegt, so, ne, dann kannst du sie nicht mehr kontrollieren, das ist so die Idee dann dahinter und dann zu sagen, ich habe gar keine Kontrolle, sondern ich bin jetzt wirksam, dadurch, also wenn ich das nicht glaube, ne, wenn ich diese Kontrolle glaube, ich müsse die haben, damit ich wirksam bin, dann verhindere ich meine Wirksamkeit, weil ich über diese Kontrolle ja nicht wirksam werde. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wo mir so der Gedanke da aufging und so war, dass ich mit einer Gruppe von Kindern gearbeitet habe und wir waren in der Turnhalle im Bewegungsraum und im Grunde, ich kam da so einmal die Woche hin als Externer und die wussten das, die haben das geschnallt und die wussten dann auch so, das ist egal, was ich mache, also am Ende gehe ich wieder weg, weißt du so, ich hab eigentlich gar keine Kontrolle gehabt über die Kinder und das haben die gemerkt und diese Kontrolle, die ich nicht über die gehabt habe, das ist eigentlich dann im Grunde bei jeder Lehrkraft so. Keine Lehrkraft hat Kontrolle über diese Kinder, über ihr Lernverhalten und so weiter. Wenn man das weiß, dann fängt die Wirksamkeit an, weil dann fragst du dich, warum sollten die dir denn folgen? Weil das, was du da machst, ist ja Menschenführung in der Schule. Und warum soll dir jetzt jemand folgen? Warum sollte sich jemand von dir als Mensch führen lassen? Und dann plötzlich kommen andere Dinge zum Tragen. Also zum Beispiel, wer bist du eigentlich? Fühlen die sich gesehen von dir? Was haben die davon zu der Beziehung zu dir? Ne? Ganz viel Beziehungsarbeit. Was haben die eigentlich von dir? Und wenn da nichts kommt, wenn du dann halt im Kopf hast, ja, aber ich kontrolliere ja jetzt hier, dann verhindert das im Grunde, dass die überhaupt dir zuhören, dass die mitmachen. Genauso, selbst wenn ich eine Fachkraft oder eine Lehrkraft bin, dann kann ich ja auch ich sag mal, eine Pseudokontrolle fühlen in Sachen Noten, ne? Wird ja immer noch gemacht, finde ich ja auch immer noch spannend, ne? Wofür sind jetzt eigentlich Noten? Sind die zur Kontrolle da, dass du Kinder kontrollierst oder sind die dafür da, um Leistungen zu bewerten? Und wir haben immer noch ganz viele Lehrkräfte, die halt kontrollieren, also die sagen, oh, dem Kind gebe ich jetzt mal eine bessere Note, dann ist es motivierter oder eine schlechtere, dann ist es motivierter, ne? Je nachdem. Und daran merkst du schon, diese Willkür, die darf eigentlich gar nicht sein. Und das ist eine Kontrolle, die eigentlich gar nicht da ist, denn du kannst damit trotzdem nicht kontrollieren, welchen Weg das Kind einschlägt. Die Wirksamkeit, die du als Mensch hast, auf der Beziehungsebene ist zum Beispiel viel, viel größer. Und das ist da, wo Kontrolle verhindert. Jetzt bin ich in den letzten Tagen, wenn ich das anführen darf, zu etwas gekommen, wo sich für unsere Konzepte vielleicht komplett angleichen. Und das ist, das hast du ja eben auch schon so durchkommen lassen, dass es gar nicht so sehr nur um die eigentliche Kontrolle geht, sondern die gefühlte Kontrolle. Und wenn du jetzt von der Kontrolle redest, du sagst mir gleich, ob das passt für dich und in dein Konzept. Wenn du von der Kontrolle redest, dann ist es dann häufig auch die gefühlte Kontrolle und die innere Sicherheit, dieses Ich kontrolliere jetzt. Und das Spannende ist, man muss ja sogar nicht mal kontrollieren. Man braucht eigentlich nur das Gefühl dafür, das jetzt zu kontrollieren. Und dann bist du in diesem Sicherheitsaspekt, dann ist dein Gehirn im Grunde ganz simpel gesagt pro eingestellt und so weiter. Und das mein Konzept macht vielleicht sogar am Ende das Gleiche, nur eben ich gebe dem anderen einen anderen Umfang. Also ich sage dem quasi so, du brauchst gar keine Kontrolle, weil du die Wirksamkeit in dir hast. Also quasi du brauchst gar keine Kontrolle, weil du diese Kontrolle über dich und dein Leben oder eher die Wirksamkeit oder wie auch immer man das nennen will, das, was bei dir ja, glaube ich, so, das musst du dann nochmal sagen, auch das Ziel ist, das fühlst du, egal was im Außen passiert. Und ich glaube, dass unsere beiden Konzepte verschiedenen Menschen helfen können. Also Menschen, die sagen, ich brauche aber wirklich jetzt die Kontrolle und auch im Kopf und so weiter, die können damit mehr anfangen mit dem, was die neuen Menschenrechte anbieten. Die Menschen, die dann sagen, okay, ich brauche keine Kontrolle in meinem Leben, ich brauche die Wirksamkeit, die können dann eher was mit dem anderen Konzept anfangen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nicht die perfekten Worte gewählt, aber sag mir. Ja,
wo ich nicht mitgehen kann, was sich für mich nicht so schlüssig anfühlt, dass man jetzt Kontrolle der Wirksamkeit gegenüberstellt. Weil das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also ganz im Gegenteil.
In meinem Konzept In meinem Konzept.
Ich kann erst mal sagen, was genau. Ich jetzt dazu sehe. Ich gehe mit, dass in bestimmten Situationen unterschiedliche Menschen etwas anderes brauchen. Definitiv. Mhm. Ne? Das bringt ja unser Konzept mit, dass man halt auf seine Grundbedürfnisse guckt. Und man dann herausfindet, was brauche ich denn gerade? Und im Sinne der Antinomien, also der Gegensätzlichkeiten, ist es ja so, dass du manchmal eben einfach auch mehr Freiheit brauchst. Du bist halt vielleicht schon sehr lange unter Druck und bist eingeengt. Ne? Das sind ja viele auch der Jugendlichen, die bei uns in der Jugendhilfe sind, die wurden einen Großteil ihres Lebens eben von außen kontrolliert, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, manche aus vielleicht falschem Wissen, ne? Sie wollten vielleicht nur das Beste für ihr Kind, haben das Kind die ganze Zeit kontrolliert und wollten das immer von außen in Sicherheit bringen, ne? Haben aber dadurch dann die individuelle Entwicklung des Kindes verhindert, weil das sich nie explorativ verhalten konnte, weil sie immer aufgepasst haben, dass nichts passiert. Und das brauchst du. Du brauchst zwar eine Sicherheit von außen, aber du brauchst auch die Freiheit zwischendurch immer mal wieder, dich auszuprobieren. Und wenn du es nicht hast, dann kommt es irgendwann eben häufig zu diesen Systemsprenger-Situationen, dass sie einfach auf Gewalt, auf Krampf eben da raus wollen. Mhm. Und was ich dann eben mache, ich gehe, wenn ich ein vertrautes Verhältnis zu denen aufgebaut habe, also ich arbeite am Anfang auch fast gar nicht mit konkreten Zielen, sondern es geht immer erstmal darum, dass man sich kennenlernt und sich einander vertraut. Und über dieses Thema habe ich immer wieder erfolgreiche Momente, wo ich merke, die sind jetzt gerade voll da, wenn ich mit den Grundbedürfnissen ankomme, weil sie plötzlich verstehen, wie es ihnen eigentlich geht. Und ich bleibe dann eben ganz bei den Kids. Also ich erzähle auch viel von meinen eigenen Erlebnissen zum Beispiel. Das ist auch immer wieder sehr schön, dass sie das auch verstehen, ne? Dass sie auch nicht mehr das Gefühl haben, sie sind ganz alleine mit der Situation, sondern auch ich kenne das, dass sich das so anfühlt wie ich führe ja gar nicht mein eigenes Leben. Und das ist halt immer dann, wenn von außen alles reguliert wird. Und ich arbeite eben dahin, dass die Kids das wieder schaffen, das Leben als ihr eigenes Leben zu empfinden und in der Lage sind, sich selber, also ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Was brauche ich denn jetzt gerade? Oder was brauche ich eben auch nicht? Ne? Dass ich eben merke, wovon habe ich gerade zu viel und zu wenig. Also ein Gefühl einfach dafür zu bekommen. Und die Kontrolle, die ich dann in dem Moment habe, ist über das Verständnis, über das ich dann arbeite. Also ich habe Einfluss auf das Leben der Jugendlichen, ohne dass ich wirklich Einfluss drauf habe, sondern es kommt aus ihnen selber heraus. Und das ist für mich immer das größte Geschenk, dass ich sie eben nicht kontrolle im Sinne von so einer Fernbedienung, sondern ich pflanze einfach Verständnis ein und sie merken, das passt zu mir und es trifft jetzt bei mir auf nährbaren Boden, weil jeder hat halt diese Grundbedürfnisse und sind in der Lage, durch Alltagssituationen, die ich dann begleite. Also ich bin immer so ein bisschen stiller Beobachter, aber auch aktiver Begleiter. Und ich schaffe das dann eben, diesen Samen, den ich dann eben in Form dieses Verständnisses eingepflanzt habe, dass der sich entwickeln kann. Mhm. Und das hat dann auch was von Kontrolle in meinem Verständnis. Und ich erreiche dadurch, dass ich eben diese Dinge aktiv mit denen gemacht habe, die Wirksamkeit immer denen. Ne? Das ist so mein Standpunkt bei der Sache.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass beide Konzepte gut funktionieren. Und ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß. Ich glaube, der Unterschied ist rein in dem Empfinden. Also ich kann ja gucken, wenn ich zum Beispiel irgendwie das Gefühl habe, ne, so wie du so schön gesagt hast, hier meine Freiheit wurde immer eingeschränkt von außen, dann ist das ja vor allem, das ist ja das Wichtige, ein Gefühl. Das heißt ja zum Beispiel auch erstmal noch gar nicht, dass es überhaupt von außen immer eingeschränkt wurde. Also das ist der Layer, den ich halt dann noch mit da sehe, den ich mit einbringe. Das heißt, da fühlt sich dann, keine Ahnung, ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige fühlt sich halt irgendwie so seit Jahren oder vielleicht von Geburt an immer irgendwie eingeschränkt durch die, keine Ahnung, Erziehung der Eltern und dann später vielleicht durch Kita oder Schule oder irgendwie sowas, durch die Menschen. Und jetzt ist ja erstmal dahingestellt, ob es wirklich so ist oder nicht. Das ist ja fast schon, also nicht komplett, würde ich sagen, aber nicht so wichtig, wie fühlt sich dieser 16-Jährige oder diese 16-Jährige. Und das, was ich mache, ist, ich gehe direkt auf die Gefühle ein. Also ich kann, egal was im Außen ist, mit dem, wie ich das mache, kann ich im Grunde, egal ob die wirklich eingeschränkt wird oder nicht, kann ich an das Empfinden ran und dieses Empfinden können wir verändern und dann fühlt sich der Mensch nicht mehr eingeschränkt und nicht mehr seiner Freiheit irgendwie entzogen, dann fühlt er das nicht mehr und dann wird er das nicht mehr sein. Also ich rede jetzt nicht davon, dass jemand im Gefängnis ist oder so, ne? Das ist jetzt nochmal, da kannst du dann ganz viel nur im Außen machen, aber auch da, du kannst ja im Gefängnis sitzen tatsächlich, ich rede jetzt auch sehr viel im Theoretischen, im Übergeordneten, auch im Meta, du kannst ja im Gefängnis sitzen und dich frei fühlen. Also das schließt sich ja tatsächlich gar nicht aus. Du kannst jetzt sagen, wenn du im Gefängnis sitzt, okay, ich muss unbedingt hier raus aus dem Gefängnis, um meine Situation auch im Außen wieder zu kontrollieren. Das ist ja durchaus eine Lösung und die Lösung ist sehr schnell, wenn du die Möglichkeit hast. Ne? Deswegen ist das Konzept für mich völlig legitim. Also sobald die Person raus ist aus dem Gefängnis, ist es fast immer so, gibt auch Ausnahmen, aber fast immer so, machen wir mal ganz einfach, dann ist das Freiheitsgefühl wieder da. Ich kann aber auch einen Menschen, der im Gefängnis sitzt, im Kopf dazu bringen, also den kann ich dabei unterstützen, dass er sich in den Zustand der Freiheit bringt. Und wenn du diese Fähigkeit hast, die aber natürlich, muss man jetzt ehrlich sein, schwerer zu erreichen ist, ne? Also da brauchen viele Menschen einen höheren Energieaufwand, mehr Zeit und so weiter. Leichter ist es natürlich einfach aus dem Gefängnis rauszugehen. So. Aber wenn du das einmal geschafft hast, dass du dir die Freiheit gibst, dass du bestimmst, ob du dich frei fühlst oder nicht, egal ob du im Gefängnis oder sonst wo bist, dann bist du in der kompletten Kontrolllosigkeit und damit, und hier endet halt so ein bisschen auch die Möglichkeit, das einfach durch unsere Sprache zu besprechen, das merkt man jetzt gleich, die Kontrolllosigkeit ist da und damit hast du die volle Kontrolle über dein Leben. Ne, und damit hast du ja eigentlich schon wieder Kontrolle. Also ne, insofern spielt Kontrolle da auch wieder eine Rolle. Aber das ist so das, was ich damit meine. Also ich meine ganz viel diese äußere Kontrolle. Das lass die los, ne, weil du die vielleicht eh nicht hast. Selbst wenn du sie hast, sie hilft dir nicht so sehr, wie dass du das fühlst. Und du hast ja auch davon geredet, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht ganz viel dafür, darum, sich in der Kontrolle zu fühlen. Und im Grunde, da treffen sich ja dann wieder unsere Konzepte. Darum geht es ja dann. Konnte ich das so richtig rüberbringen?
Ich glaube ja. Also wo ich halt dann bin, also deswegen unterscheiden wir zum Beispiel auch gerade beim Grundbedürfnis Sicherheit immer innere und äußere Sicherheit. Und so kannst du es im Grunde bei Kontrolle auch machen. Ne? Die innere Kontrolle und die äußere Kontrolle. Und natürlich gibt es Momente, wo man auch ganz bewusst die Kontrolle abgeben kann. Das ist ja auch etwas, wo ich jetzt als pädagogischer Begleiter zum Beispiel ja bewusst manchmal auch die Kontrolle übernehme, wenn ich da merke, dass der Jugendliche das gerade nicht schafft. Sowas bespreche ich aber auch immer, dass sie eben nicht das Gefühl haben, da ist jetzt jemand von außen da, der mich kontrolliert, sondern es geht einfach um Regulierung. Ich schaffe es gerade selber nicht, mich zu regulieren, und da ist jemand, der hilft mir gerade, und es fühlt sich dann ganz anders an. Da bin ich beim Fühlen halt absolut bei dir. Und die innere Sicherheit oder die innere Kontrolle ist eben darum wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass das eben mein Leben ist und dass ich mein Leben im Griff habe und ich auch durch einen äußeren Kontrollverlust, das ist auch meiner Meinung nach ein großes Problem, ein kollektives Problem, was wir haben in der Gesellschaft, dass wir eben durch ganz viele äußere Faktoren, also unser Leben hat sich ja enorm verändert, dass wir ganz viel Kontrolle, Mechanismen ins Außen verlagert haben, ob das nun Navigationssysteme sind, Versicherungen, Verantwortung wird ganz viel abgegeben, du hörst es immer wieder auch in der Politik, es wird immer der Politik die Verantwortung, die Aufgabe zugesprochen, Dinge zu verbessern, mein Leben zu verändern, und viele sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viele Möglichkeiten sie selber eben haben, ihr Leben zum Besseren zu drehen, und ich selbst bin mir das beste Beispiel, dass ich merke, stimmt, obwohl sich jetzt im Außen nicht was verändert hat, sondern es sich sogar eher noch ein bisschen zuspitzt, würde ich sagen, hat sich in den letzten Jahren mein Leben grandios zum Positiven verändert, weil ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben, meine Emotionen, meine Bedürfnisse im Griff habe, regulieren kann. Ich kann halt gucken, wenn ich mich unsicher fühle. Ich weiß, wenn ich jetzt eine Podcast-Aufnahme zum Beispiel mache und ich fühle mich vielleicht unsicher, dann checke ich das ab, wo fühlt es sich gerade komisch an, dann weiß ich, dass ich mich vielleicht mit dem Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte, nochmal näher beschäftigen muss, dass ich mich sicherer fühle, innerlich sicherer fühle, dass ich bei meiner Arbeit eben auch mit dem NMR-Konzept zum Beispiel arbeite. Das habe ich am Anfang auch nicht so selbstverständlich gemacht, weil ich mich da noch nicht so sicher drin gefühlt habe. Weil viele Dinge von außen, ich brauchte einfach Informationen von außen, ich brauchte Erlebnisse, um mich damit verbinden zu können. Und habe dadurch eine innere Sicherheit aufgebaut, ich habe ein Verständnis entwickelt dazu. Ich habe Situationen immer wieder gehabt, zwischenmenschliche, die mir Bestätigung dafür gegeben haben, dass dann wirklich das, was ich dann ja immer so sage oder was Jean-Paul dann ja auch immer sagte, dass diese 6 Bedürfnisse ja alle Menschen auf der ganzen Welt haben. Und so lange, bis nicht irgendjemand mal kommt und sagt, nee, da fehlt ja noch eins, oder nee, das ist ja hier, was weiß ich, Selbstverwirklichung ist doch kein Grundbedürfnis, und kann mir das plausibel erklären. Da bin ich ganz Wissenschaftler, ich bin kein Wissenschaftler, aber da würde ich mich ganz wissenschaftlich verhalten, da bin ich da offen für. Ich nehme diese anderen Gedanken gerne in meine ein und gleiche sie ab, aber ich habe bislang in den letzten 5 Jahren keinen Moment gehabt, der mir gezeigt hat, das ist so, nee, das funktioniert so nicht, oder da fehlt irgendwie was. Habe ich nicht gehabt.
Ja, cool. Ja, das ist doch spannend. Guck mal, da hat das auch ganz viel was mit unseren Biografien zu tun im Grunde. Ich habe nämlich genau Total. Das Gegenteil erlebt. Ich habe eben niemanden gehabt, der mich weitergebracht hat. Also ich hoffe, das kann man jetzt framen hier. Ich habe natürlich von Ausbildung hin bis sonst wo. Aber mein Weg, warum auch immer, ich weiß nicht, ob ich mir den so ausgesucht habe oder nicht, aber der ist so speziell, dafür habe ich keine Blaupausen gefunden. Und ich habe also keine Kontrolle im Außen gefunden oder keinen, der mir hilft, mich da zu regulieren oder der mir da eine Sicherheit gibt. Ich musste meine Sicherheit aus dem Nichts von innen her gestalten. Also rein aus solchen Glaubenssätzen wie, Dirk, bis hierhin hast du alles überlebt und du wirst auch alles weitere überleben. Also das ist ja jetzt nicht ein Glaubenssatz, wo man sagt, okay, ja, da habe ich einfach Erfahrungen gemacht, weißt du so, ja. Ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, dass ich noch weiter lebe. Aber also solche Sachen hatte ich. Und ich glaube, das ist bei dem Konzept, was ich habe, auch tatsächlich die Schwierigkeit, weil dein gesamtes System, wie du über die Welt denkst und was du glaubst, was richtig und was falsch ist und deine Wahrnehmung und all das wird komplett auf den Kopf gestellt, weil die Realität eben doch anders ist, als wir sie kennengelernt haben. Also in ganz simplen Sachen wie, wenn du etwas Negatives in deinem Leben weghaben willst, dann musst du es loslassen und in Güte gehen lassen. Und ich habe halt jahrelang trainiert, so kämpfen. Du musst dagegen angehen. Also das ist jetzt nicht direkt unser Thema, aber nur so als Beispiel. So funktioniert die Realität und die Welt da draußen. Nicht im Sinne von, ich muss kämpfen und so weiter. Und ich habe eben für mich kennengelernt, und wie gesagt, vielleicht ist es auch am Ende sogar nur die Begrifflichkeit, dass ich immer, wenn ich in die Kontrolle will, das ist ja ganz häufig, also die Kontrolle überhaupt oder dieses Sicherheitsempfinden hat ja auch noch viel mit unserem Ego-Programm zu tun, was wir im Kopf haben. Also immer, wenn wir uns unsicher fühlen oder so, ne, irgendwie was, triggert dieses Ego-Programm, könnten wir auch mal eine Folge zu machen. Und dann will dieses Ego-Programm auf Teufel komm raus die Sicherheit wiederbekommen. Und das sagt dir dann, nein, riskier das nicht, ne, dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten, entwickel dich nicht weiter, sondern du hast doch das, was du hast, du bist in Sicherheit und so weiter. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel glaubt, dass man das selber ist, also man sich identifiziert mit dieser Art und Weise zu denken, dann wird man das nicht los. Wenn man aber versteht, dass es quasi ein neurologisches Programm, was da oben drin ist, was unser Überleben mal sichern sollte, was aber in der heutigen Gesellschaft bei uns hier jetzt gar nicht mehr sinnvoll ist, weil nämlich dieses Programm jederzeit uns opfern würde für Sicherheit, was ja total, totaler Quatsch ist. Und wenn du sowas weißt, dann kannst du damit anders umgehen. Und das sind so Sachen, die ich kennengelernt habe und ich gemerkt habe, wie mein Leben dadurch besser funktioniert und ich mit dieser Kontrolllosigkeit, die ich ja auch nicht komplett habe, ne? Also das will ich da auch nochmal sagen, das wäre jetzt komisch, aber wenn ich da rausgehe aus der Kontrolle und dieses zum Beispiel, bei mir heißt Kontrolle ganz viel, ich habe vorher schon gewisse Ideen davon, ne? Ich habe eine Idee davon, was gleich passiert, ich habe Bilder im Kopf und diese Bilder werden dann am Ende enttäuscht. Also ich habe mich die ganze Zeit getäuscht und jetzt ist plötzlich merke ich habe die ganze Zeit Quatsch gedacht. So, und wenn ich solche Dinge weiß, dann weiß ich, ich habe nie die Kontrolle über irgendwas. Also wie gesagt, das soll jetzt gar nicht die Kontrolle sein, über die du da redest, ne? Also, ne, das kann jetzt ein Unterschied sein.
Nee, ich finde, wir können auch unsere Definition so stehen lassen, alles gut.
Genau, genau. Ja. Und da habe ich kennengelernt, sobald du immer in Richtung Kontrolle gehst, das kannst du natürlich mal machen und das ist manchmal auch ein sehr guter Effekt, wenn du jetzt schnell und jetzt machst du kein großes Brimborium draus. Wenn du es aber schaffst, diese Kontrolle loszulassen und du kannst dich reingeben und kannst in die Akzeptanz gehen und es passiert, was passiert. Und dann machst du eben daraus, was jetzt passiert, hast du am Ende eine viel höhere Wirksamkeit, als wenn du versuchst, das alles festzuhalten. Und vielleicht ist die Definition da auch bei uns anders, weil bei mir hat Kontrolle immer etwas mit Festhalten zu tun. Immer mit, ich definiere Dinge so, wie sie jetzt sind. Ne?
Genau, ich glaube, das ist auch der Punkt. Also das haben wir häufig, ne, dass wir über einen gleichen Begriff, also nicht wir beide, ne, aber grundsätzlich, dass über Begriffe gesprochen wird. Und entweder meinen manchmal die Menschen das Gleiche, aber sie kriegen es nicht gleich ausgedrückt. Oder sie reden über den gleichen Begriff, aber sie haben beide eine unterschiedliche Definition und fangen an, sich zu streiten, weil sie irgendwie anders gelernt haben, damit umzugehen. Und das ist bei Kontrolle auch. Leider ist der Begriff Kontrolle, also das ist nur eine Vermutung, so ein Gefühl, eher negativ tatsächlich behaftet. Ne? Eher etwas Verhinderndes, etwas von außen, was mich irgendwie einschränkt, weil wir wahrscheinlich im Leben mit Situationen konfrontiert wurden, in denen wir uns eben kontrolliert fühlten. Und deswegen ist dieser Begriff halt so. Und das Schöne am NMR-Konzept ist halt, wenn man dieses Verständnis von Kontrolle, diese Bewertung des Begriffes auch mal beiseite schiebt, Dann erkennt man, wie wertvoll das eben ist, dieses Gefühl zu haben. Weil es fühlt sich dann, also für mich mittlerweile, dieses Kontrolle ist einfach, wow, krass, ey, ich habe mein Leben im Griff. Ey, das fühlt sich richtig gut an. Weil das NMR-Konzept halt ein kohärentes, also ein zusammenhängendes Konzept ist, wo alles drin ist. Also du hast dann dein Verständnis von den Grundbedürfnissen, du lernst dich selber kennen, du lernst dein Gegenüber besser kennen, weil du weißt, ja, das stimmt, also grundsätzlich hat er erstmal die gleichen Grundbedürfnisse wie ich. Er befriedigt sie nur auf eine andere Art und Weise und steht jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich auch gerade an einem anderen Punkt wie ich. Und ich habe ein anderes Verständnis von Gruppendynamik, weil ich weiß, es sind hier 10 vielleicht, ne, die auch alle die gleichen Grundbedürfnisse haben, aber sie sind unterschiedlich gerade befriedigt. Oder der eine ist überfordert, der andere unterfordert. Deswegen machen wir auch häufig diesen Bedürfnischeck und ich selber bei mir auch. Und das ist so der letzte Punkt, deswegen so ein kohärentes System. Ich verstehe auch die Umwelt, also das Ganze im Gesellschaftlichen, dass halt auch da 8 Milliarden Grundbedürfnis besitzende Menschen einfach sind, die aus kulturellen Gründen oder was auch immer unterschiedlich durchs Leben gehen. Und da bieten leider oder manchmal auch zum Glück, das möchte ich jetzt auch gar nicht bewerten, ich habe da meine eigene Haltung zu, aber dass so Religionen und Philosophien, die bieten da halt sehr schnelle Lösungen für an, für einen Kontrollverlust, ne, für einen Mangel an Bedürfnisbefriedigung, weil sie die Sicherheit halt von außen geben. Hier kommt zu uns und hier fühlst du dies und hier hast du das. Und ich empfinde das so, dass einem da die Möglichkeit eben gegeben wird, wenn man sich dazu sehr reinsteigert, wenn man da diese Verantwortung abgibt ins Außen, dass man dann immer weniger lernt, sich selber regulieren zu können, keine eigenen Strategien zu entwickeln. Und das ist etwas, was wir mit dem Konzept ja wollen. Wir möchten Kinder, also die Menschen allgemein, aber gleich Kinder von Anfang an da drin unterstützen oder das System, die Konzepte, die bestehen, was in Schule, Kita, sonst was ist, Institution, dass dieses Wissen verbreitet ist, dass man weiß, dass jeder Mensch diese Grundbedürfnisse hat und dass es darum geht, Grundlagen zu schaffen, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich dann selber da auch regulieren zu können, dass die Bedürfnisse befriedigt werden können. Was nicht immer heißt, und dann sind wir wieder mit dem Thema Bedürfnisorientierung, dass hier jeder machen kann, was er will. Ja. Aber wenn du das weißt, dass das jeder diese Grundbedürfnisse hat, dann weißt du automatisch, wenn ich jetzt übertreibe, dann beschneide ich die Möglichkeit des anderen, sein Grundbedürfnis zu befriedigen. Und darüber müssen wir sprechen. Und dann kann ich Kommunikation mit einbringen. Wir reden, ne? Letzte Folge, Feedback. Wie kann ich mit dem anderen drüber sprechen? Und ich habe eine gemeinsame Sprache weltweit. Und das ist das Schöne. Deswegen bin ich auch so begeistert davon, dass man in der Lage ist, grundsätzlich mit jedem dann darüber zu sprechen. Mhm. Was brauchen wir hier eigentlich gerade?
Ja.
Völlig unabhängig von Kultur, Religion oder sonst was. Da kann man danach drüber sprechen. Hey Mensch, du bist in der Religion. Was gibt dir denn die Religion für deine Grundbedürfnisse? Und das finde ich ein total interessantes, spannendes Thema. Aber ich habe es für mich nicht für meine Grundbedürfnisbefriedigung. Ich brauche das nicht und das ist okay. Das heißt aber nicht, dass jemand anderes das auch so braucht. Deswegen muss ich nicht gegen Religion sein.
Ja.
Aber ich bin für die Möglichkeit, dass jeder seine Grundbedürfnisse befriedigen kann, ohne jemand anderem damit zu schaden oder dem anderen damit einzugrenzen.
Ja, ist schön, das eint uns alle. Das finde ich ein schönes Bild, was du da gemacht hast. Hast du, wenn wir so langsam da ja auch zum Ende kommen, hast du auch das Zeit, Gefühl, genau, wir könnten hier, wir reden gleich noch weiter.
Schönes Thema.
Ja. Wir können ja auch noch mal reingehen, das schreibt uns das gerne, ne, wenn ihr sagt, so, oh, da würde ich gerne noch mal mehr zuhören und dann gebt uns gerne noch was wir mit reinnehmen, ne, ein paar Aspekte, dann können wir das gerne noch mal aufmachen. Also ich glaube, das ist ein so basales Thema, also hast du ja eben so schön das Bild aufgemacht, das haben alle auf der Welt, da geht's um Bedürfnisse. Mhm. Also es gibt keinen, im Grunde, ich sage das jetzt mal einfach so, ne, der das nicht hat. Ich finde es bei dem Begriff der Kontrolle, um das noch vielleicht abzuschließen, aber auch spannend. Und sag mir mal, wie du das siehst, aber ich sehe das so, dass in unserem sozialen Bereich Kontrolle halt auf jeden Fall einen sehr negativen Touch hat. So dieses entweder dieses, ich mag keine Kontrolle und ne, so dieses, das ist Einschränkung oder eben auch das Negative, ja, es muss alles kontrolliert werden und dann merkst du jetzt schon so an meiner Stimme, so, ne, das ist jetzt einfach so und dann geht das über Menschen hinweg und so. Also dieses Positive fehlt manchmal so ein bisschen, finde ich. Und da habe ich dann eine angrenzende Frage noch. Wie siehst du das?
Aber erstmal das. Ja, also ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass in solchen Institutionen, also da, überall da, wo Menschen angestellt sind, überall da, wo Produkte hergestellt werden, dass da natürlich im wirtschaftlichen Sinne Kontrolle im Sinne der Messbarkeit und Kalkulation wichtig ist. Also man muss ja auch planen, man muss sich die Situation einfach gucken, wo geht's halt hin, wie viel haben wir eingenommen. Ja, so.
Du musst das kontrollieren, das ist schon sonst wichtig. Hast du einen Schaden. So,
ne? Eingaben, Ausgaben, ich meine, das kennt man im Kleinen ja auch. Ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich einnehme, so, um das mal ganz runterzubrechen.
Ja, genau.
Habe ich gehört. So, wenn ich aber weiß, in einem Unternehmen, und auch das ist ja nicht neu, wenn ich weiß, dass meine Mitarbeitenden zufrieden sind, wenn es ein gutes Team ist, dann kann ich mir ziemlich, ziemlich sicher sein, dass der Betrieb auch laufen wird. Dann muss ich halt nicht kontrollieren, wer war denn jetzt wann wie da, sondern wenn da eine Begeisterung grundsätzlich für den Job da ist, eine Verbundenheit da ist, dann kann ich da auch ein bisschen mehr loslassen und ich muss das nicht alles kontrollieren. Ich muss da keine Stempeluhr überall installieren, ne, von außen das alles regulieren, sondern
dann
es geht dann da
ja
eben.
Im Grunde, Entschuldigung, ja.
Nee, sag.
Dann können die ja alle in die Selbstkontrolle gehen. Also dann gibt man das im Grunde ab. So.
Ja, also ich kenne es zum Beispiel von meinem Arbeitgeber so. Ich habe auch keine Stempeluhr. Ich meine, in wenigsten sozialen Bereichen gibt es Stempeluhren. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich habe sehr, sehr viel Freiheit und ich genieße das sehr. Ich genieße es aber auch zwischendurch, wenn Situationen da sind, wo ich dann eben nicht weiter weiß, dass ich die Möglichkeit habe, ne, die äußere Sicherheit habe. Ich kann meine Leitungskraft anrufen und sie unterstützt mich dann. Aber ich kann mich dadurch, dass ich diese Freiheit bekomme, habe ich viel Entwicklungspotenzial. Aber es ist eben immer diese Wechselwirkung. Ne, und wir wissen voneinander. Sie wissen, dass ich vieles kann und geben mir den Raum. Und ich weiß, dass ich im Zweifelsfall eine Möglichkeit habe, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, du, ich brauche immer Unterstützung. Wie es bei kleinen Kindern ja auch ist. Ich verhalte mich explorativ. Und wenn ich denke, oh, ich habe Angst, da kommt irgendwie ein Hund, ich gehe schnell wieder zu Mama oder zu Papa so und gehe in den Arm und so, dann bin ich wieder sicher. Und dann kann ich mich regulieren, ich kann meine Emotionen runterfahren, den Stress, den ich vielleicht gehabt habe. Und das ist jemand, der gibt mir Sicherheit. Ich kann nochmal durchatmen und dann wird mir vielleicht gesagt, oh, hier, das ist der Hund, so und so, da musst du ein bisschen aufpassen. Und dann, oh, dann kann ich auftanken. Und dann gehe ich wieder los. Und dann probiere ich nochmal aus, das, was mir gesagt wurde. Und dann entwickle ich mich weiter. Und so fühle ich das bei der Arbeit auch. Deswegen bin ich da auch sehr glücklich, wo ich arbeite, dass ich dieses Gefühl habe. Ich fühle mich da manchmal, also ich fühle mich nicht wie ein kleines Kind, ja, aber ich fühle mich in meiner Bedürfnisbefriedigung wie ein kleines Kind. Ich komme manchmal echt glücklich nach Hause und denke, es war ein guter Tag. Es war anstrengend, es war herausfordernd, aber ich bin irgendwie weitergekommen. Also ich habe meine Kontrolle ausgeweitet. Das ist der eine Punkt, den ich auch noch sagen wollte, dass es eben auch Bereiche, gerade bei Selbstverwirklichung und Partizipation, nicht um den Erhalt der Kontrolle geht, sondern um die Erweiterung. Ich möchte meine kognitive Landkarte erweitern, ich möchte Informationen haben, ich möchte sie verarbeiten können. Und wenn ich das kann, wenn ich in der Lage bin, dann habe ich auch Bock, Neues kennenzulernen. Dann kann ich mich auch besser vor Dingen schützen, die mir nicht gut tun, weil ich weiß, ah nee, das ist mir jetzt zu viel. Da muss ich mich vor schützen. Oder ich sage, ey Dirk, schütz mich, ich spiele zu viel Clash of Clans. Hast du eine Idee, wie ich das schaffe, da weniger zu zocken? Ich habe gar keine Zeit mehr für andere Dinge.
Ja, komm in meinen Clan, dann geht das.
Ja. Aber du wolltest ja noch was sagen.
Genau, das, ich meinte jetzt so vor allem das Wort, also was das so auslöst und im Grunde welchen Nordstern einem das gibt. Ich mache mal so ganz kurz zwei andere Beispiele, dass du weißt, was ich meine. Das eine Beispiel ist, ich habe mit einem Kollegen in letzter Zeit viel über Schuld geredet und ich halte grundsätzlich von Schuld nichts, also auch man soll sich nicht entschuldigen und all das, das haben wir auch nur in Deutschland, dieses Entschuldigung und so weiter und es funktioniert ja auch nicht, aber gut, dass jeder, der in meinen Seminaren weiß, dem kommt es jetzt schon zu den Ohren raus, also ist offensichtlich, bitte hört auf, den Kindern Entschuldigung beizubringen, können wir auch gerne noch, ne, haben wir glaube ich schon mal eine Folge gemacht, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall das so. Ja. Jetzt kann man sagen, wie definiert man Schuld? Das kann man natürlich jetzt gucken, ne? Wie ist das behaftet? Und ich kenne so, dass Schuld immer negativ behaftet ist. Also dass, wenn du dich schuldig fühlst, macht es nicht auf, sondern es schließt. Und das ist eine ganz schlechte Situation. Die brauche ich nicht. Die will ich nicht haben. Weil ich jetzt ja es ist ein Fehler passiert oder was auch immer, jetzt muss eine Wiedergutmachung herrschen. Das heißt, sobald ich mit dem Thema Schuld ankomme, auch mit dem Wort, schließt es Türen eher. Oder es versucht dann irgendwie Menschen zu etwas zu bringen im Negativen und so weiter. Deswegen arbeite ich nicht mit dem Wort Schuld und mit Scham sowieso nicht. So, und jetzt kann man aber auch sagen, ja, zum Beispiel im Christentum ist Schuld etwas ganz Normales im Sinne von, ich habe Schuld auf mich geladen, jetzt bringe ich es wieder in Ordnung, dann ist die Schuld wieder von mir genommen, so, ne?
Buße tun.
Genau, weißt du. Sowas oder, also je nachdem, ne? Also es gibt ja auch einen positiven Umgang mit Schuld, obwohl ich den in der Regel, ich habe den erst einmal eben in diesem Kontext als positiv erlebt. Ansonsten erlebe ich den nur in unserer Gesellschaft immer negativ. Schuld hat immer eine negative Geschichte. Genauso, und jetzt finde ich spannend, also deswegen würde ich jetzt sagen, hört auf, über Schuld zu arbeiten. Das Wort insgesamt, alles, was wir mit dem Wort verbinden, sollten wir aus der Pädagogik, zumindest aus der aktiven, ne, rausnehmen, weil du mit dem Entschuldigen, mit dem Beschuldigen, alles insgesamt hast du keinen guten Erfolg. Jetzt bin ich aber zum Beispiel bei einer anderen Geschichte, bei Kampf. Kampf ist bei uns auch etwas negativ behaftetes. Und da bin ich zum Beispiel wieder so, dass dieses Wort kämpfen müssen wir wieder ins Positive holen. Wobei man da ja auch sagen könnte, nee Dirk, lass es doch einfach. Mach doch einfach ein anderes Wort. Weißt du so, deswegen überlege ich gerade so, wo könnte Schuld sei schon, also zwischen Schuld und Kampf, wenn wir die Worte nehmen, wo wäre jetzt so Kontrolle? Vielleicht schließen wir aber auch einfach heute mit einer Frage ab, schreibt uns das doch gerne mal. Es sei denn, du möchtest gleich noch was dazu sagen.
Ja, ich würde, ja,
aber,
würde ich
gerne. Genau, das wäre ja jetzt die Frage, weil Kontrolle, so wie ich sie wahrnehme in unserem sozialen Bereich, verhindert immer. Sie schließt. Emotional hat keiner immer ein aufgehendes, gutes Gefühl, wenn er das Wort Kontrolle hört. Jetzt könnte man das sagen, okay, dann lassen wir das Wort. Oder man besetzt das Wort wieder positiv. Gibt ja beide Möglichkeiten. Genau.
Ich bin immer ein großer Freund von, es nicht zu kompliziert zu machen. Deswegen stehe ich auch so auf die
Gesetzgrundlage. Zu spät, das habe ich.
Weil es so schön einfach ist.
Ja.
Ich habe auch vor kurzem eine sehr interessante Diskussion zum Thema Kämpfen mit Jean-Paul Martin geführt. Er wird, glaube ich, diesen Podcast auch hören. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße. Weil für mich Kämpfen zum Beispiel auch. Also ich mag es nicht für etwas Gutes kämpfen. Ja, da sperrt sich irgendwas in mir noch. Vielleicht verändert sich das aber auch noch. Und beim Thema Schuld bin ich ganz bei dir. Das ist sehr, sehr negativ behaftet und schließt. Also finde ich auch schönes Bild, schönen Ausdruck, das so zu benennen, dass das eben eher Türen zumacht, wenn man jetzt, du bist schuld. Und auch da kann ich sagen, aus meiner Grundbedürfnis Arbeit, dass es bei mir darum geht, also wenn ich jetzt denke, jemand ist schuld an etwas, dann ist es in meinem Kopf eben so, also ich suche nach den Ursachen. Ja? Ich suche, wenn irgendwo ein Problem da ist, wenn irgendjemand kann sich nicht regulieren, wie auch immer, wo sind die Ursachen? Also was,
ja, wobei,
was
da, ist da der, bin ich gar nicht. Also es geht gar nicht so um die Sinnhaftigkeit, sondern es geht rein darum für mich, du hörst das Wort, was fühlst du? Und das, was du fühlst, das ist ja dein erster, ich nenne das immer den ersten emotionalen Gedankenblitz, das ist das, was dein Kurs vorgibt. Danach kannst du entweder das alles aufsplitten und das reflektieren, die meisten Menschen tun das aber nicht. Das heißt, die meisten Menschen hören Kämpfen, hören Schuld und haben dann einen Gedankenblitz, den sie nicht reflektieren. Dann kommt das rationale Auseinandernehmen, aber die Entscheidung, ob du mitgehst oder nicht, hast du eigentlich emotional schon getroffen, unbewusst, ganz häufig.
Bei mir ist dann eben das, ne, wenn ich jetzt an Schuld halt denke, dann denke ich eben an Ursache. Was ist die Ursache? Und ich merke das auch in der Kommunikation miteinander, wenn man dieses Verständnis darum hat, dass man eben weiß, okay, es hilft uns hier beiden auch gar nicht weiter, wenn wir jetzt über Schuldzuweisung jetzt reden, sondern lass mal gucken, wo das jetzt herkommt. Ja, wo stehst du, wo stehe ich? Trage ich die Verantwortung für etwas, dann ist mir natürlich bewusst, dass ich auch der Regulator sein kann, der das beim nächsten Mal anders, ne, der die Situation verändern kann. Aber in dem Moment wirke ich vielleicht auf den anderen als Stressor durch mein Verhalten, was ich mir selber vielleicht gar nicht bewusst war. Und das, ne, aber wenn ich sage, du bist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht, das hilft ja auch keinem in dem Moment.
Ja, also würdest du dann weiter mit dem Terminus Schuld arbeiten oder nicht? Das ist ja die Frage.
Nee, also mache ich ja auch gar nicht.
Also nee, du würdest dann auch sagen, nee, das Wort Schuld, können wir kurz drüber reden, aber nimm mal weg. Also mach doch lieber was anderes.
Genau, ja, ja.
Aha.
Ja.
Genau, und das ist das im Grunde, was ich meine. Und beim Kämpfen zum Beispiel, was ich jetzt als rein positiv empfinde, ich komme aus der Kampfkunst, Kämpfen ist etwas für mich ein Kommunikationsmittel, das ist so wie eine warme Dusche, wie sich miteinander, also ich habe halt in Kämpfen habe ich mit die positivsten und empathischsten Momente meines Lebens kennengelernt, mit Kindern vor allem und so weiter. Und dafür ist für mich Kämpfen positiv aufgeladen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Und das ist das, was ich meinte. Wenn das für 99% der anderen eben nicht so ist, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Das war im Grunde das. Aber
ist ein Thema für sich, aber spannend.
Genau. Könnt ihr uns ja mal schreiben, würdet ihr diese Wörter dann weiternehmen? Also wäret ihr dann dafür, eher dann dafür zu kämpfen, hätte ich jetzt etwas gesagt.
Oder wollt ihr es canceln?
Genau, oder wollt ihr das eben nicht haben und sagt so, ich arbeite damit gar nicht mehr. Kann natürlich auch von Wort zu Wort anders sein. Genau, schreibt uns das gerne und schreibt uns gerne, jetzt mal, was ihr hier rausgezogen habt. Ich fand es nämlich heute mega spannend, weil wir zwei Systeme im Grunde nebeneinander gesetzt haben, die beide ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten, sag mir, wenn es nicht so ist, das gleiche Ziel haben eine ganz andere Idee halt davon haben und trotzdem beide erfolgreich sind. Also da kann man auch mal sehen, es gibt vielleicht nicht immer nur dieses richtig und falsch, ja und nein. Vielleicht darf es auch die Vielfalt geben. Ne? Ja.
Sehr schön. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen.
So, ich möchte jetzt nicht schuld daran sein, dass wir hier noch um Zeit kämpfen.
Kommt der Mashup. Ja, deswegen Jens, übernehme ich jetzt mal kurz die Kontrolle und sage, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Ja. Sei mal ganz top down hier. Ganz liebe Grüße an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.